Seid gegrüßt, liebe Traumschiffer, Clownsmotten und liebevolle Väter.
Jana und Simon,
das sind wir,
laden euch ein auf eine Reise durch die Bücher unserer Kindheit und Jugend.
Dort begegnen wir Altbekanntem und lernen neue Orte und Charaktere kennen.
Simon! Ja, wie so gefreut. Simon, möchtest du den Boomerang loswerden?
Ja! Oh!
Weg ist er.
Weg ist er. Siehst du ihn noch?
Er kommt bestimmt wieder.
Glaubst du wirklich, nachdem er so oft wiedergekommen ist, dass er diesmal auch wiederkommt?
Kennst du die Geschichte von dem Truthahn?
Nein.
Off topic. Da kommt ein Truthahn zu einem Mann und der hat super viel Angst, also der Truthahn, und traut sich erstmal nicht raus, aber der Mann gibt ihm Essen.
Mhm.
Und sagt, okay, wenn er mir Essen gibt, ich trau mich mal sehen, ob es gut geht, und es geht gut. Und dann am nächsten Tag gibt er wieder Essen und dann geht er auch wieder raus und holt sich das Essen. Und irgendwann so denkt er, naja, er gibt mir ja immer Essen, er tut mir nichts, ich gehe immer raus. Und das macht er so oft, bis er einfach ganz entspannt jeden Morgen rausrennt und das Essen holt.
Mhm.
Und dann kommt der Bauer auch wieder und der Truthahn denkt sich, geil, heute passiert mir auch nichts. Aber er wusste nicht, dass an dem Tag Thanksgiving ist. Nur weil es schon bis jetzt immer gut gegangen ist, heißt es nicht, dass es weiterhin immer gut geht. Umstände verändern sich und man hat nicht alles im Blick. Keine Ahnung, es wird irgendwie ganz oft auf irgendwelchen großen Konferenzen erzählt. Aber die Truthahn-Geschichte, jetzt hast du sie auch gehört. Hm. Jetzt können wir auch weiterreden.
Okay, über was nochmal?
Die unendliche Geschichte.
Ach so, stimmt ja, deswegen sind wir ja hier.
Lass uns weiterreden über so unendlich Geschichte, oder?
Ja.
Wollen wir heute über was anderes reden?
Nee, also ich habe mich jetzt da vorbereitet und ich freue mich auch riesig. Herzlich willkommen zur
10. Folge.
10. Folge?
10. Folge.
10. Folge.
Wir sind jetzt schon, wie heißt das, eine Dekade machen wir das jetzt schon.
Mhm.
Ach nee, Dekade wäre Jahre, ne?
Ja.
wie heißt denn das?
Eine Dezi-Folge.
Willkommen zur Dezi-Folge.
Genau, willkommen zur Dezi-Folge. Das heißt, die 10. Folge unseres Podcasts.
Und die letzte Folge, die letzte reguläre Folge zu dem Buch.
Zur unendlichen Geschichte, genau.
Weil wir jetzt dieses Mal die letzten 2 Kapitel des Buches behandeln werden, nämlich 25 und 26.
Es wird sehr spannend und sehr schön und vielleicht auch ein bisschen traurig. Ich musste weinen beim Lesen.
Ja, beim letzten Satz auch. Und dann war ich sauer, weil er dann den Satz abschließt wie ganz oft. Und das regt mich immer auf, weil ich mehr wissen will.
Aber das können wir, also werden wir später noch sehen.
Aber das ist eine Geschichte, die wir später.
Genau, ja. Genau. Bevor wir aber loslegen, möchten wir noch ganz kurz einmal auflösen.
Was wir gegessen haben?
Obst.
Vorhin konntest du das Obst noch so schön sagen.
Ja, aber ich habe gerade keine Luft. Obst.
Wir haben Obst gegessen, und zwar, weil wir die fürsorgliche Mutter hatte, die quasi aus Obst bestand.
Richtig, Obst bestand. Es ist Obst im Haus.
Oh, das wird eine schwerfällige Folge.
Der Obstbestand ist gedeckt gewesen bei der Dame Ayola, genau. Und dementsprechend hatten wir reichhaltige Früchte zur Verfügung, an denen wir uns erquickt haben. Und diesmal haben wir etwas anderes, an dem wir uns erquicken. Und zwar haben wir schon ein bisschen Vita-Cola genascht. Und später genießen wir noch etwas.
Aber Überraschung, das erzählen wir dann, wenn es soweit ist.
Ah, okay, gut.
Bleibt dran, dann werdet ihr es.
Bleibt dran. Und es ist natürlich wie immer eure Aufgabe herauszufinden, warum wir das essen und oder trinken. Warum rede ich eigentlich jetzt so wie so ein Nachrichtensprecher?
Finde ich gut, kannst du die ganze Zeit so machen.
Selbstverständlich.
Nein, bitte nicht.
Okay.
Haben wir dann das Vorgeplänkel?
Ja, ich glaube so. Wir haben jetzt alles geklärt. Auf jeden Fall, nee, wir haben nicht aus. Piep!
Ich werde so einen Klicker machen, jedes Mal, wenn einer von uns auf jeden Fall sagt.
Oder irgendwie,
wie wir letzte Folge gehört haben. Gibt es irgendwas, so ein Geräusch, dass das zählt?
Okay, dann lass uns loslegen.
Gut.
Wir starten durch mit
Kapitel 25, das Bergwerk der Bilder. Und da hatten wir ja schon, ich glaube, in der ersten Folge davon erzählt, dass dieses Buch immer mit einem wunderschönen Buchstaben vorne anfängt. Und bei Simon erkennt man auch ein schönes Y, aber bei mir sieht das Y aus wie ein V, was mich sehr lange verwirrt hat, weil ich diesen Namen nicht lesen konnte. Von dem Charakter, den wir jetzt kennenlernen, nämlich den blinden Bergmann.
Jor.
Er heißt Jor. Und ich dachte immer, heißt Vor. Aber das stimmt nicht. Also Jor.
Jor.
Und wir haben aufgehört letztes Mal, dass der Bastian rumgeirrt ist und er war auf der Suche nach dem Wasser des Lebens.
Wie ein Irrer, ja.
Und jetzt trifft er nämlich diesen Jor, den alten blinden Bergmann vor seiner Hütte und die kommen ins Gespräch und der Jor lädt ihn ein, einfach mal in die Hütte mit reinzukommen und sie essen eine Suppe und der Bastian erzählt dann, dass er auf der Suche nach dem Wasser des Lebens ist, ob der Jor ihm denn helfen könnte. Und der Jor erzählt, dass er blind ist, aber nur im Licht ist er blind.
Mhm.
Im Bergwerk, wo er arbeitet, da kann er schauen, was auch, finde ich, spannend ist von der Formulierung.
Mhm. Wie der Schirkri, der Vater der Schau. Das war einer von den Tiefsinnigen.
Der Vater der Schau, weißt du, woran mich das immer erinnert? Ich weiß nicht genau warum, aber das erinnert mich immer an zur Schaustellen von Kadavern und dann guckt man sich diese an.
Ah, ja.
Ich mag den Namen nicht so kennen, weil es ja immer mein erster Gedanke ist.
Aber jetzt mit Leichen hat das ja nichts zu tun, nee, mit dem Bergmann, dass der sich
Sachen anschaut. Der Vater der Schau nicht und der Bergmann erst recht nicht.
Ja.
Obwohl, vielleicht schon, manchmal sind da auch Leichen. Weil der Jor, der arbeitet in dem Bergwerk und die besteht aus der Grube Minrut. Und das ist das Bergwerk der Bilder.
Mhm.
Was sind denn das für Bilder? Das fragte Bastian dann. Und da antwortet der Jor nur ganz kryptisch: Hast du schon mal etwas geträumt und dann hast du vergessen, was du geträumt hast?
Ja, oft.
Ja. Und was passiert dann mit diesen Träumen? Die sind ja nicht einfach nur weg.
Ach so.
Irgendwo müssen die ja gelagert werden. Und es stellt sich nämlich raus, dass ganz Phantasien auf den Grundfesten der vergessenen Träume steht. Und dass die dort gelagert werden. Das heißt, wenn wir einen Traum vergessen, dann bauen wir sozusagen Phantasien von unten auf.
Mhm. Also es ist stabilisiert. Eigentlich ist es ja gut, dass man Träume vergisst, weil wenn man das nie würde, dann wäre Phantasien weg.
Und der Jor ist nämlich der Böse, weil er holt diese Träume raus und destabilisiert Phantasien. Er untergräbt Phantasien.
Mhm.
Also haben wir den eigentlichen Bösewicht herausgefunden.
Alter, krass! Oh, Fiesling.
Na, mal sehen, ob der wirklich so ein Idiot ist, wie wir uns das jetzt gerade ausmalen.
Auf jeden Fall flüstert er die ganze Zeit. Das ist voll anstrengend.
Genau, die gehen dann nämlich raus, weil der Jor dann dem Bastian zeigen möchte, was er da so rausholt und was diese vergessenen Träume sind.
Mhm.
Und während die rausgehen, sagt Jor dem Bastian: Wenn wir draußen sind, darfst du nicht reden oder ganz, ganz leise nur flüstern. Mhm. Weil sonst zerstörst du diese Bilder aus Marienglas. Hauchdünne Plättchen, die Bilder oder Träume festhalten, die der Jor dann sozusagen aus dem Bergwerk holt und dann draußen im Schnee lagert.
Die dann so rauslöst.
Genau.
Aber, also hast du das Marienglas mal recherchiert?
Nee.
Aber ich.
Oh, cool.
Das gibt's nämlich wirklich. Okay. Das heißt so, also das ist umgangssprachlich. Ich weiß nicht, warum es so heißt, aber es heißt auch Frauenglas oder Selenit. Das ist im Prinzip, was ist es? Calciumsulfat. Wasserhaltiges Calciumsulfat von besonders hoher Reinheit. Das ist so, ja, eigentlich leicht durchsichtig, so milchig, aber eigentlich halt nicht in verschiedenen Farben. Dass es jetzt in verschiedenen Farben ist, dass man da irgendwie Traumbilder drauf hat, das ist jetzt, glaube ich, fantastisch.
Aber das heißt, es wird oder kann auch abgebaut werden in einer Mine.
Genau, das löst es, das kann man in dünne Plättchen abspalten.
Und was macht man damit?
Das weiß ich nicht, aber also das gibt's auf jeden Fall. Und Selenit, das heißt deswegen so, weil es von der Mondgöttin Selene kommt. Und das fand ich interessant, weil wir hatten ja schon mal Selene,
ja.
Diese Tür, einer der drei magischen Tore war genau. Das aus Selene. Das, die letzte, glaube ich.
Nur wenn man nichts denkt oder möchte, genau,
ja.
Irgendwas nichts.
Genau, und die liegen auf einer Schneeebene verstreut und müssen vor Zerbrechen bewahrt werden.
Ja, die sind nämlich sehr zerbrechlich. Generell, aber vor allem sind sie sehr empfindlich oder reagieren sehr empfindlich auf laute Töne.
Mhm.
Die Grube Minrut. Warum heißt sie Minrut?
Ich habe es gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden.
Ich habe viel gefunden, aber es war immer nur zur unendlichen Geschichte.
Ja, eben.
Deswegen müssen wir ja jetzt überlegen, warum sie so heißt.
Minrut klingt wie ein Name, den eine Schwiegermutter haben könnte.
Oh,
ja.
Okay.
Das klingt irgendwie so.
Na, ich dachte,
streng. Irgendwie.
Min ist sowas wie, es könnte eine Kurzform von Mine sein.
Ja.
Und dann dachte ich, vielleicht hat Rot ja noch einen Namen.
Ja.
Und das heißt Rot auf...
Altmittelhochdeutsch.
Norwegisch, Schwedisch. Auf irgendeiner Sprache. So. Aber rote Mine finde ich auch nicht so cool. Aber deswegen, Min finde ich gut, ist Mine und Rot die Rute. Oder sie ist
oder
sehr...
Oder gerodete Mine.
Ah, ja, gerodete Mine, weil er da immer Fantasien untergräbt.
Ja, er gräbt die aus.
Ja, finde ich gut, die gerodete Mine.
Für wen sind denn die Bilder? Warum holt er die überhaupt raus?
Gute Frage. Also man könnte jetzt denken, weil immer mal wieder diese Kaiser oder Kaiserinnen, die keine geworden sind, vorbeikommen und dann nochmal eine Erinnerung brauchen.
Ja, genau.
Auf den letzten Schritt zu kommen, aber in meinem Kopf passiert das alle 1000 Jahre.
Ja, nicht so oft, gell.
Die Frage ist, hat es noch einen anderen Grund, warum er das macht?
Nö, aber er hat halt irgendwie gesagt, die Bilder sind halt für Menschen, die dann den Weg zum Wasser des Lebens nicht finden können.
Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch für andere Leute das rausholt. Dass es ein Grund ist, aber vielleicht für andere, die neue Hoffnung brauchen oder keine Fantasie haben und deswegen wohl... Haben Leute in Fantasien Fantasie? Können sich keine Geschichten ausdenken?
Nee, das können nur die Menschen.
Das heißt, sind das auch nur die Träume von Menschen oder sind das auch die Träume von Fantasien?
Nee, ich glaube, das sind nur von Menschen.
Okay.
Ja, die Träume, die da liegen, die waren ja, also wird ja so ein bisschen beschrieben, was da so passiert. Und es sind teilweise sehr schräge Situationen, also was man halt so träumt. Und es hat mich dann ein bisschen an das Spiel Mysterium erinnert. Kennst du diese Visionskarten, die man dann da so zieht und sich anschauen kann?
Ich weiß, ich habe schon mal gespielt, aber ich weiß gerade nicht mehr, was das war.
Da kriegt man halt so Karten und da sind halt lauter skurrile Situationen irgendwie gezeichnet, aber auch manchmal so undeutlich, dass man gar nicht so richtig weiß, was ist es jetzt eigentlich, und hast irgendwie so verwaschene Farben und dann hast du irgendeinen Gegenstand irgendwie drin oder Sachen, die eigentlich nicht zusammengehören, sind halt in einem Bild drin, und so habe ich mir das dann irgendwie halt auch vorgestellt, dass das eigentlich liegen da lauter Visionskarten im Schnee. Ist nämlich Winter da, wo die sind.
Für immer Winter. Und niemals Weihnachten, so wie in Narnia.
Aber niemals Weihnachten?
Mhm, bis die Kinder kommen. Ah, ich habe gespoilert. Wir werden das ja vielleicht nochmal irgendwann lesen. Okay,
ja.
Weiter.
Genau, und dann ein Ding hat mich noch erinnert. Da sind Uhren, die zerfließen wie weicher Käse.
Dali?
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das muss bestimmt jeder im Kunstunterricht mal nachzeichnen oder so. Oder nachmalen.
Ich bin mir relativ sicher, dass der das ist. Oh Gott.
Dalli, Dalli, guck's nach! Oder ist das eine Aufgabe an die Editing, Jana?
Nein, das kann ich jetzt nachgucken. Genau, Dalli, Salvador Dalli.
Ah, ja.
Fun Fact dazu, er hat auch die Chupa Chups Logo gemalt, erfunden.
Echt?
Mhm.
Hä, krass.
Jetzt kennst du sogar zwei Gemälde von ihm. Hab ich gestern gelernt.
Chupa Chups, ach sehr, ja, das könnte man in einem Kunstmuseum hängen.
Genau, und die gehen da draußen rum und als sie dann wieder zurückkommen, reden Jor und Bastian.
Mhm.
Und der Jor sagt, normalerweise rede ich nicht viel, ich rede nicht sehr gerne. Und dachte ich, same, der ist mir sehr sympathisch.
Mit wem soll er auch reden, wenn er immer alleine ist?
Gut, man kann ja auch Selbstgespräche führen. Oder wenn dann mal jemand vorbeikommt, scheint er ja auch wieder nicht gern zu reden, wie wir dann auch später mitkriegen.
Ja.
Und der sagt halt, naja, dein Wunsch ist, dass du liebst. Aber wen oder was willst du denn lieben, wenn du alles vergessen hast? Und dafür gibt es dann nämlich diese Bilder, dass du da ein Bild findest, also einen Traum findest von dir, das dich daran erinnert, an irgendwas aus deiner echten Welt, das du lieben könntest.
Mhm. Also die Bilder sind quasi wie so ein Joker, weil er hat ja jetzt eigentlich nur noch...
Seinen Namen.
Seinen Namen. Einen Wunsch quasi, und den kann er nicht dafür ausgeben, das rauszukriegen, beziehungsweise...
Muss er.
Muss
also
er, ja, stimmt.
Er muss den Wunsch haben, diese Erinnerung oder diesen Traum zu finden.
Mhm.
Dafür gibt er seinen Namen auf, aber dafür hat er dann etwas, das er lieben möchte und kann dadurch zur Quelle des Lebens kommen.
Also
aber
wird er jetzt nach dem Traum suchen.
Genau.
Mhm.
Und er geht rum den nächsten Tag und sucht nach dem Traum und er findet keinen Traum, den er ansprechend findet. Und das geht Tag für Tag so weiter, bis er alle Träume sich angeschaut hat und er findet keinen Traum von sich. Und sagt es dann auch dem Jor, dass er da nichts findet. Also sagt der Jor, Jor, musst du wohl mal mit in die Grube.
Jor. Ich habe übrigens noch ein Bild.
Von Jor?
Ja.
Und Träumen?
Ja.
Jor?
Von da, wo die Bilder ausgebreitet liegen.
Das habe ich mir tatsächlich... Ich hätte kein Bild von Jor vor Augen. Der wird zwar beschrieben, als ob der so aus Lavagestein geformt ist. Ganz grau, alles von ihm ist grau. Er ist sehr alt, aber er sieht nicht sehr alt aus.
Und seine Augen glimmen.
Und nur seine Augen sind schwarz und haben einen glimmenden Punkt drin. Mhm. Und trotzdem, den stelle ich mir nicht bildlich vor. Diese Bilder im Schnee stelle ich mir schon bildlich vor. Zeig mal. Ah, das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Hast du dich so vorgestellt?
Ich hatte keine Zeit, das mir vorzustellen, weil das Bild kommt, bevor es beschrieben wird.
Ja, aber du hast es doch als Kind schon.
Ja, aber tatsächlich ist es so, dass dieses Bergwerk der Bilder, also ich kenne aus meiner Kindheit nur dieses Hörspiel.
Ah, und da war das
nicht drin. Das kommt nicht vor, nee.
Ah, krass. Ach geil, und das ist der Joa, okay. Mhm. Der hat was an. Irgendwie habe ich den so als
Felstitan im Kopf.
Titan nicht, eher so diese kleinen Figuren auf Kirchen, die da drauf sitzen.
Ach so ein Wasserspeier.
Ja. Mhm. Also so ein bisschen auch wie Glöckner von Notre Dame, diese.
Ja, ja. Quasimodo. Ach so, ja, genau.
Diese Figuren.
Diese Viecher, ja, genau.
Schon cool, wie unterschiedlich jeder sich das dann vorstellt, wo man sich nicht groß Gedanken macht. Und trotzdem ist da ein Bild vor Augen. Genau, also
fährt er mit runter.
Dass sie mit runterkommen, auch wenn er kein Licht mehr hat und es ganz dunkel ist. Warst du schon mal in einer Grube?
Nein.
Willst du? Also gibt es einen Grund, warum du noch nicht warst oder hat sie einfach noch nicht
ergeben? Hat sich noch nicht ergeben. Also ich würde, glaube ich, mal runterfahren, ja, das wäre okay, aber ich würde mich nicht so gerne in einen engen Felsspalt zwängen wollen. Mhm. Das ist ziemlich schwierig, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bleibst jetzt stecken und du klemmst halt in der Erde und dieser Stein, der dich festhält, der ist 800 Milliarden Tonnen schwer.
Mindestens.
Ja, also das ist so auswegslos. So.
Ja.
Das ist irgendwie schlimm.
Aber ich glaube, die meisten Touren, die man macht, unten in einem Bergwerk, da musst du dich nirgendwo zwischenhängen.
Nee, aber ich habe schon so Videos gesehen, wo Leute sich irgendwie so durch Felsspalte zwängen, die halb unter Wasser stehen und boah.
Das ist aber auch gefährlich.
Ja, ja.
Das muss man nicht. Aber in Freiberg gibt es zum Beispiel eine coole Steuerführung. Und da war ich mit Moritz.
Bei der Bergakademie?
Mhm.
Ach geil, okay.
Und das war auch ziemlich cool. Aber wir wollten mal, weil wir mit einer großen Gruppe unterwegs waren, einfach mal alleine. Wie ist das, wenn da wirklich gar kein Licht ist? Und sind kurz stehen geblieben, haben noch ein paar Bilder gemacht und haben dann unsere Laternen oben auf dem Helm ausgemacht. Und es war so stockfinster. Also so eine Dunkelheit kennt man einfach sonst nicht. Haben wir das wieder angemacht und dann war unsere Gruppe weg. Und Moritz, ja, die sind hier lang. Und ich habe fast angefangen, Panik zu kriegen, weil ich dachte, ich bin hier ganz alleine in diesem Wirrwarr aus Gängen.
Ja.
Ich komme hier nie wieder raus. Wir haben die dann zum Glück doch relativ schnell gefunden. Aber ja, ich habe da Respekt vor unten. Und der Bastian geht dann nämlich alleine jetzt, also nicht alleine, aber im Dunkeln runter.
Ja, ohne Licht.
Wird dann auch später alleine gelassen und muss nach diesem Marienglas oder will nach diesem Marienglas schürfen. Und der Jor, der bringt ihm das ganz langsam bei, indem er die Hände von Bastian nimmt und ihm das Werkzeug reingibt und ihm ganz genau dann führt die Hände, wie er das macht.
Total krank irgendwie.
Und das macht er sehr viele Tage lang und lernt das.
Geduldig.
Und kann das dann irgendwann auch selber machen.
Warum hat er denn kein Licht?
Ja, das war nämlich auch die erste Frage vom Jor, wo denn sein Licht ist, weil auf einer Reise kriegt jeder Mensch doch irgendwie von der kindlichen Kaiserin immer ein Licht mit. Und dieses Licht hat er für was anderes benutzt.
Für seine Weisheit.
Für
quasi.
Die Schau.
Genau. Aber halt, das war ja sein Wunsch, er will ja weise sein und erhaben über alles. Und man, das fand ich ein bisschen interessant, weil man halt sagt, so Leute, so alte Weise, so in so Geschichten oder so, die sind meistens so richtig alt am Stock und auch blind.
Ja.
Und er ist jetzt quasi auch so ein, also alt ist er jetzt nicht, aber gut, er ist...
Ja doch, er ist alt, aber er sieht nicht alt aus.
Ja, und weise und blind jetzt.
Das stimmt. Und das, was wir bis jetzt noch nie gesagt haben, aber jedes Mal, wenn sie reinkommen oder auch morgens, wenn sie losziehen, ist da immer ein Feuerchen und über dem Feuerchen hängt eine
Suppenkessel.
Suppenkessel und die essen immer von dieser Suppe. Aber es wird nie davon geredet, dass sie irgendwas dafür besorgen, auffüllen, kochen. Dieser Kessel ist einfach immer voll. Ist ein magischer Kessel.
Also es gibt einen Vorratsschrank irgendwie nebendran, aber wie der gefüllt wird, da geht die auch nicht einkaufen.
Also am Anfang sagen die, ja, da ist ein Regal voll mit Essen.
Mhm.
Aber dann, gut, die werden nicht auf jedes Detail eingehen. Aber für mich ist es immer so, morgens ist die Suppe warm, ess erstmal Suppe, jetzt ist die Suppe warm, ess erstmal Suppe.
Ja, es ist wie an dem Teil, wo Bastian aufs Klo musste, aber das wird ja auch nie geschrieben.
Genau.
Also, dass aber da irgendjemand mal einkaufen, genau, das ist ja wirklich wichtig.
Pissen ist nicht wichtig, aber Essen ist wichtig.
Ja.
Naja gut, aber für mich ist das eine magische Suppe, die sich immer wieder auffüllt.
Schiffen ist nicht wichtig, aber schürfen.
Ja, sie haben the priorities straight.
Mhm.
Und der Bastian sagt, als er unten in der Grube ist, dass ihm relativ schnell warm wird und er anfängt zu schwitzen. Mhm. Und ich dachte, als ich in der Grube war, war es echt kühl. Da habe ich nicht geschwitzt.
Da warst du nicht tief genug unten.
Eben, ich dachte, Bullshit, das ist nicht kühl. Der hat keine Ahnung, dieser Ende. Und hab dann auch mal gegoogelt. Hast du das auch gegoogelt oder was?
Nee, das war mir klar.
Das war mir klar.
Ich kann nicht weiß Sachen.
Nee, aus meiner Erfahrung stimmte das halt eben nicht. Aber ja, ich war nicht tief genug, weil...
Okay.
Also Google sagt, dass alle 100 Meter es 3 Grad wärmer wird.
Ah, okay.
Und wenn man 1 Kilometer tief ist, dann ist es ungefähr zwischen 30 und 60 Grad, was ja dann schon echt heiß ist. Das heißt, die waren sehr tief.
Jo.
Und vielleicht ist ein Phantasen ja auch anders. Vielleicht muss man ja nicht so tief und es wird schon sehr warm. Wer weiß.
Krass.
Aber da merkt man, wie tief dieser Joa schon geschürft hat.
Mhm. Aber es ist ja auch Phantasien und nicht die Erde. Vielleicht wird es da sogar... nach 2 Metern 8 Grad wärmer.
Eben, wir werden es nicht wissen.
Heiße Träume.
Oh. Okay.
Podcast für Kinder. Ab hier geht's nicht weiter.
Wir haben nie gesagt, dass es für Kinder ist.
Stimmt.
Auf jeden Fall.
Irgendwie.
Bastian findet nichts. Er findet keinen Traum von ihm und er schürft und schürft. Und was du vorhin auch schon gesagt hast, er empört sich nicht darüber, er beschwert sich nicht. Mhm. Er ist sehr geduldig und auch sehr still geworden.
Er war geduldig und still geworden, steht drin.
Genau.
Voll die Entwicklung, hey. Krass, gell?
Ja.
Oh, disturbance.
I think we have to make a pause. My Typ is just coming through the door.
My Typ.
Moritz?
Hallo.
Hi.
Hi.
Willst du einen Keks?
Ja. Wollt ihr noch Met trinken?
Ja.
Das ist eine Flasche mit Met-Füllstandsanzeige, dem sogenannten Metometer.
Oh, geil.
Jetzt will ich auch was.
Met.
Ich will aber.
Jetzt war ich so verwirrt, dass ich aus dem Keks trinken wollte.
Das klappt nicht gut.
Meteinander.
Meteinander.
Ach, geiles Zeug.
Mhm.
Okay. Kannst du mal Mitmann machen?
Aha, was? Moment, kommt mit.
Mama, kannst du mal Mitmann machen?
Das kann ich auch einmal machen.
Danke. Noch was. Tschüss. Jetzt haben wir den Faden verloren.
Nö, ich weiß, wo wir waren.
Auf dem Sofa.
Bastian klagt nicht und empört sich nicht.
Denn er ist geduldig und still.
Mhm.
Aber dann... findet er das eine Bild. Es ist nur so groß wie eine DIN A4-Seite, aber darauf sieht er einen Mann, der ein Gebiss hält, aber dieser Mann ist eingefroren in einem Block Eis. Und das ist der Papa, würde ich jetzt einfach so behaupten.
Vermutlich, ja, weil er einen weißen Kittel auch anhat und so einen bekümmerten Gesichtsausdruck.
Genau. Und der Bastian hat immer das Gefühl, dass diese Figur ihm was sagen möchte. Aber er kann ja nicht sagen, weil er eingefroren ist und weil es nur ein Bild ist.
Es hat ihn voll bewegt, das Bild. Aber weiß nicht mal warum, weil er den ja nicht mehr kennt.
Ja. Und das nimmt ihn so richtig mit.
Mhm.
Und er sehnt sich nach dieser Figur. Und irgendwann sagt diese Figur sowas wie, hilf mir, allein schaffe ich es nicht. Der hat gerade seine Frau verloren und hat sein Kind vernachlässigt. Und jetzt ist das Kind weg. Und jetzt hat er das Gefühl, er stürzt noch weiter in die Depression und in sein Loch. Und er braucht Bastian, um überhaupt zu leben. Aber es war ihm bis jetzt nicht so bewusst. Und jetzt merkt er, wie sehr er doch Bastian liebt und wie sehr er ihn braucht, um irgendwie am Leben festzuhalten.
Ja, also es beschäftigt ihn richtig viel und hat eine riesige Sehnsucht nach dem. Und das fand ich richtig schön formuliert. Da ertrinkt in dieser Springflut an Sehnsucht, die alles hinwegschwemmt. Und weil er jetzt das Bild auch gefunden hat, vergisst er tatsächlich das Letzte, was er noch hat.
Und jetzt wird er nur noch das Kind ohne Namen genannt.
Ja.
Oder der Junge ohne Namen.
Mhm.
Aber der Jor kriegt das mit und die reden drüber und der Bastian will gehen. Und Jor sagt, Jor, darfst gehen.
Jor.
Darfst sogar auch das Bild mitnehmen.
Mhm.
Aber sei vorsichtig, weil Bild schnell kaputt. Wenn zu laut oder unvorsichtig oder nicht verlieren. Weil wenn weg, dann scheiße.
Alles vorbei, ja.
Weil dann hast du nichts mehr, weder deinen Namen noch einen Wunsch noch irgendwie eine Erinnerung.
Ja, und er nimmt das Bild quasi wie einen Kompass. Also es ist ähnlich wie die Wirkung von Aurin auf Atreo und Fuchur damals, als die gesucht haben. Also zum Beispiel als Fuchur einen Atreo verloren hatte, als er ins Meer gestürzt ist, hat Fuchur ja Aurin quasi im Meer blitzen sehen, dann rausgefischt und wusste dann, als er sich das umgelegt hatte, in welche Richtung er fliegen muss, weil er es halt irgendwie wusste. Aurin hat ihn da geführt und so hat er dann letztendlich Atreo gefunden und dieses Bild lenkt jetzt Bastian, beziehungsweise den Jungen ohne Namen, in eine bestimmte Richtung.
Ah, oh, steht tatsächlich da. Ich habe nochmal nachgelesen, weil das hatte ich völlig überlesen. Dachte, der wandert einfach. Okay, ja. Er wandert und hat eine Richtung vorgegeben durch dieses Bild und stapft durch den hohen Schnee, aber er findet nicht die Quelle, sondern etwas anders findet ihn, eine große Wolke.
Verhängnis!
Eine große Wolke flatternder Clownsmotten.
Oh nein.
Die auch Schlammuffen heißen.
Oh Mann.
Aber ich habe ganz vergessen, werden die damals auch schon Clownsmotten genannt?
Sie werden so beschrieben, weil sie ja so bunt angezogen sind und alles ist irgendwie chaotisch und sinnlos und ohne Regeln und anstrengend einfach.
Ich kann mich nicht dran erinnern, dass die Clownsmotten genannt werden. Aber es gibt eine Tigermotte mit einem Clownsgesicht.
Ach krass.
Erkennst du das Gesicht?
Ah, wow. Okay, ja, das sieht echt aus wie ein Clown.
Ja.
Rote Nase irgendwie und...
Wir zeigen irgendwie. Euch hören auch mal dieses Bild von der Tigermotte mit einem Clownsgesicht. Ja, man erkennt ein Clownsgesicht, wenn man möchte.
Mhm.
Aber ab
ist
jetzt
so Pennywise, grinst einem ja, da irgendwie entgegen. Ja. Bleiben Sie weg, bitte.
Und diese Schlammuffel, die landen jetzt alle um Bastian und wollen was von ihm. Aber die Frage ist, was wollen sie von ihm? Die sind nämlich nicht einfach nur irgendwie rumgeflattert auf der Suche nach irgendwas, sondern die haben ihn ganz explizit gesucht und auch jetzt gefunden, weil sie sich beschweren wollten, weil sie irgendwie keinen Sinn mehr im Leben haben. Ist irgendwie auch ein Piepwort?
Ja, ich piep die ganze Zeit, bei mir piept's, aber das ist ja nichts Neues.
Ja, gut. Und die haben keinen Sinn im Leben und am Anfang war es noch lustig, so ohne Ziel und Zweck zu sein, aber mittlerweile ist es eine Qual, weil sie keine Regeln haben und sie wollen Bastian zum Chef machen, dass er ihnen Befehle gibt.
Und Grenzen setzt.
Und Grenzen setzt, damit sie irgendwie in eine Richtung gehen können, ein Ziel haben, einen Sinn im Leben haben.
Ja, und Ironie ist, eigentlich wollte sie aus dem elendigen Dasein der Acherei befreien. Und es ist aber nicht besser geworden. Es ist auch scheiße, so wie sie jetzt sind.
Es ist schlimmer geworden.
Sogar noch schlimmer, ja.
Sie wünschen sich nämlich dann zum Schluss wieder Acherei zu werden, weil die sagen, das ist nämlich besser, als was du aus uns jetzt gemacht hast.
Ja, weil nämlich der Tränensee Moru jetzt trocken liegt und Amagant auf dem Trockenen sitzt, die Silberstadt und...
Es auch kein neues Silber mehr gibt.
Genau, ja, weil es ja nicht aus dem Berg gewaschen werden kann mit den Tränen.
Genau.
Und also da hatten sie ja wenigstens noch einen Sinn in ihrem Dasein und den haben sie jetzt nicht mehr.
Genau, jetzt sind sie sinnlos und dumm und zweckentfremdet. Und
ja.
Es gibt Konsequenzen von dem, was der Bastian einfach selbstsüchtig sich gewünscht hat. Und das sagen die Clownsmotten nämlich auch. Das war ein selbstsüchtiger Wunsch von dir. Du wolltest uns das nicht eigentlich was Gutes tun, sondern dir.
Du wolltest dich selbst als der große Buchstäter Sansibar Bastelwohl darstellen.
Mhm. Throwback zu Folge 7?
7, 8, 6, 5.
Irgendwas.
Warte, ich sage jetzt kurz Zahlen und dann kannst du ins Richtige reinschneiden.
Das ist ein guter Plan, ja.
1, 2, 3.
1, 2, 3 wird es nicht sein.
Nee, 5 oder 6, glaube ich.
Psst, es war die Folge 1-7. Hoch lebe der Buchstäter Sansibar Bastelwohl.
Ach so, wir haben die ganze Zeit vergessen, die Schluckblütler, die Schlammuffeln, die sind nämlich super laut. Und was hatte der Jor nämlich vorher gesagt?
Ja, shit.
Nee, das hat er nicht gesagt.
Jor.
Jor. Der Jor hat gesagt, nicht laut, weil das geht sonst kaputt, das Marienglasbild. Bild, Glas, ja. Und, tada, die sind so laut.
Bild geht kaputt.
Bild ist kaputt.
Sie wollen ja den Bastian irgendwie dann zur Hauptschlammuffe machen, damit er ihnen halt Regeln gibt. Und er sagt aber daraufhin, ich kann nicht, ich bin am Ende, so.
Ja.
Ich habe hier keine Macht mehr. Also auch so, davor war er so, ja, ich bin ja der Beste und alles kann ich und super geil. Und jetzt, also er hat sich halt entwickelt, dass er irgendwie geduldig und still und genügsam geworden ist bei dieser Arbeit. Und jetzt halt auch wirklich zurück will und dann irgendwie sagt, ja, ich bin am Ende und geht weg, lasst mich in Ruhe.
Er hat seine Grenzen kennengelernt,
ja.
So ein bisschen. Bis dahin, also am Anfang, gingen seine Grenzen immer weiter hoch und er konnte mehr und wollte mehr. Und jetzt merkt er, nee, das sind seine Grenzen und er kann nicht mehr.
Ja.
Im doppelten Wortsinn. Das finden die Schlammuffen jetzt ziemlich blöd und wollen ihn schnappen und einfach mitnehmen und ihn eben als Chef einsetzen.
Aber.
Aber, dann hört man aus der Ferne ein leises und doch mächtiges Klingen.
Na, das ist zu hell, aber. Oh.
Und da denkt man sofort, Glücksdrache!
Ja.
Und das ist schön. Im nächsten Satz hören wir, das Bild ist kaputt, aber dann denkt man sofort, aha, Atreo und Fuchur sind da und vielleicht, und das habe ich gedacht, kann er sie ja lieben und dadurch zurückkommen.
Nee, jetzt kommt doch der Endkampf. Atreo will sich für die blutende Wunde auf seiner Brust rächen.
Ja.
Weil jetzt hat Bastian ja das Bild verloren, seine letzte Erinnerung, und jetzt kann er eh nicht mehr zurück, also Epic Endboss Fight.
Death, und dann stirbt er. Ja. Und dann ist das Buch vorbei, deswegen ist es auch das letzte Kapitel.
Ja, weil er hat ja jetzt extra die Gangster-Schlamuffen an der Seite, und jetzt gibt er ihnen, oder jetzt gibt ihnen den Befehl, macht den Atreo.
Ja. Aber Glücksdrachi ist dabei.
Cheat.
Also werden wir sehen, wie es weitergeht in Kapitel 26. Das da heißt, die
der Wasser, Endboss des Grauens.
Die Wasser des Todes, des Lebens.
Die Wasser des Lebens. Warum jetzt die Wasser und nicht das Wasser? Es dauert was, das Wasser. Jetzt ist es die Wasser.
Ja, das heben wir uns auf für das Kapitel. Jetzt machen wir nämlich erstmal eine Pause. Wir haben euch nämlich versprochen, es gibt noch was zu essen.
Oh ja.
Und wir machen jetzt die kleine Pause zwischen Kapiteln und essen jetzt Eis.
Ohne Scheiß, es gibt ein Eis.
Ohne Scheiß, es gibt Eis mit Rumgirschen, Kirschen.
Die Kirschen. Auf Sächsisch.
Kirschen.
Jetzt nimmst du deine Kirsche und gehst in die Kirsche zum Kirschenessen.
Jo, guter Abschluss. Bis später. Willkommen zurück nach unserer Pause.
Sehr lecker. Vielen Dank für das leckere Eis. Denn ich bin ja heute zu Gast bei Diana in der Casa Diana oder so.
Ja, passt. Also nicht Haus, aber Wohnung. Stimmt. Nächstes Mal kommt Haus und dann kommt die Villa.
Und dann das Schloss.
Ja, ein Gedankenschloss machen wir jetzt schon mal. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Kapitel, Kapitel 26. Ich hatte da nämlich erstmal, bevor wir anfangen, eine inhaltliche Frage. Das heißt, der Bastian kann sich an nichts mehr aus seiner Welt erinnern, aber er kann sich an alles erinnern, was in Phantasien passiert ist, oder?
Ja.
Okay.
Also er hat nicht vergessen, dass es eine Menschenwelt gibt und dass er dahin zurück will, aber er hat halt...
vergessen, wer er in dieser Welt war.
Genau.
Ja. Gut. Atreo und Fuchur sind jetzt nämlich da, die strahlenden Helden, die Bastian erstmal gerettet haben von Schlamuffen, aber jetzt stehen die gegenüber von Bastian und die stehen und stehen und gucken sich an und keiner weiß so richtig, was will der andere? Wie geht's jetzt weiter? Bis der Bastian Aurin abnimmt und vor Atreo auf den Schnee drauflegt. Und da fängt Atreo an zu strahlen. Und Aurin auch.
Aurin lacht.
Aurin strahlt.
In Licht, nicht in Lacht. In Licht.
In Licht. Also strahlt.
Ja.
Es strahlt sehr hell, so dass der Bastian und wahrscheinlich die beiden anderen auch geblendet werden und die Augen wieder aufmachen. Es ist eine riesige Kuppelhalle über ihnen, so wie ein Himmelsgewölbe.
Wie weiß man, dass es eine Kuppel ist, wenn man die Decke nicht sehen kann?
Eben. Also so wie der Himmel bei uns ist ja auch ein Himmelsgewölbe.
Ja,
damit wird es ja verglichen. Und man sieht ja auch nicht, dass es eine Kuppelhalle ist.
Ja gut, du siehst halt Wolken und das ist ja dann irgendwie schon eine Grenze, die man irgendwie sehen kann. Also vielleicht
aber
da, wo
nicht,
die Wolken
sind. Aber nicht, dass es eine Kuppel ist, weil die Erde ist ja flach.
Ist eine Scheibe oder wie meinst du?
Ja.
Ah ja, gut.
Wollte ich nur aufklären. Und diese Schlangen, die auch auf Aurin sind, sind jetzt auch da, aber in einer Dimension, die man sich kaum vorstellen kann. Die sind riesig. Und vor ihnen direkt liegt die schwarze Schlange, die den Schwanz der weißen Schlange innen hat. Und guckt sie ganz groß an.
Riesig und wie Stadtmauern liegen die da rum. Da ist selbst der Fuchur ein kleines Würmchen dagegen.
Ja, kleine Würmchen. Das hat mich auch sehr stark erinnert, irgendwie vorher war das ja schon so, aber jetzt, so wie es nochmal beschrieben worden ist, die Schwarze und die Weiße, und die würden alles ins Verderben stürzen, wenn sie frei wären.
Ja.
Aber dadurch, dass sie sich gegenseitig auffressen, halten sie sich im Gleichgewicht.
Ja.
Schwarz-Weiß-Gleichgewicht, Yin und Yang.
Ja, voll.
Es ist, so hat er von jeder Weltanschauung irgendwie was drin, um alle glücklich zu stimmen.
Und an was hat dich das noch erinnert? An die, also Charaktere, die schon mal vorkamen, die Sphinxen, die hatten sich ja auch mit ihren Blicken gegenseitig in Schach gehalten, so.
Ja, das stimmt. Aber die waren halt nicht schwarz und weiß und nicht im...
Stimmt, ja, aber die waren so Gegenspieler,
Kreis. Ja, das
so stimmt. Ähnlich. Ich habe nur versucht, auch was zu sagen.
Das ist in Ordnung. Manchmal erlaube ich das.
Okay.
Und in der Mitte dieser Schlangen ist die Quelle, das Wasser des Lebens.
Boah.
Und wie das beschrieben worden ist, hat mich sehr stark an meinen Urlaub erinnert, wo ich in Kanada war. Und gibt es auch sehr, sehr viele Wasserfälle. Mit dem Tosen, das dann in Gischt übergeht und der Regenbogen sich da drin bricht. Und diese gewaltige Wasser, die sich da bahnbrechen, sind einfach schon ziemlich cool. Und so habe ich mir auch diese Quelle vorgestellt. Einfach sehr groß und sehr gewaltig.
Ich finde die Worte, die dort auch stehen, richtig schön. Also es ist ein Springquell, da springt was, da tanzt es, da schäumt es, es regnet, es zerstäubt, es glitzert. Und Regenbogenfarben hast du auch schon gesagt. Aber dann gibt's neben diesen optischen, tanzenden Tropfen auch noch Töne, die jauchzen nämlich und rufen mit tausend Stimmen der Freude.
Also wieder, wie heißt die, diese schwebende Stimme?
Ach so, Ujulala.
Das ist Ujulala.
Ja. Könnte man so sagen.
Eine Verbindung zu schaffen.
Mhm.
Und für Atreyu und Bastian ist diese Stimme halt nur ein Plätschern und ein nichtssagendes Etwas. Nur Fuhu versteht das Wasser und ist dadurch engagiert als Übersetzer.
Genau.
Und dieses Wasser fragt nämlich, wer seid ihr, was ist denn euer Name? Und nur Fuhu und Atreyu können das beantworten und Bastian schweigt. Aber da springt Atreyu ein und beantwortet die Frage für Bastian und sagt, das ist Bastian Balthasar Buchs. Und das Wasser ist etwas verwirrt und fragt, kann er nicht selber reden, warum redest du für ihn? Und der,
wenn er seinen Namen nicht sagen kann, kann er nicht eintreten und trinken. Fuck.
Das war nämlich das Problem, weswegen er ja unbedingt dieses, obwohl selbst mit dem Bild hätte er ja nicht gewusst, was sein Name wäre.
Genau, ja. Also Joa hat ihm gesagt, ja, die Wasser werden dich fragen, wen du denn eigentlich lieben willst. Deswegen musst du jetzt das Bild finden und das beantworten können. Aber wenn er nicht mal beantworten kann, wie er heißt, dann bringt ihm das ja auch nicht so viel.
Aber vielleicht ist das wichtiger, wen er lieben kann, als wie er heißt. Und dann hätten sie auch eine Ausnahme gemacht.
Hättet ihr nicht eine andere Frage zuerst stellen können, Mann?
Nicht eben dumm.
Scheiße nicht. Und jetzt?
Aber zum Glück hat der Bastian nämlich den Atreyu.
Ach so.
Und der Atreyu erzählt dann, naja, der Bastian hat keine Erinnerungen mehr. Und sagt, das Wasser, in den kannst du nicht reinkommen.
Ja.
Shit happens. Und Atreyu sagt, naja, ich habe alles für Bastian bewahrt. Und ich stehe für ihn ein. Und das finde ich sehr schön, so rückblickend all die Zeiten, wo Atreyu so viele Fragen gestellt hat zu dem Leben von Bastian und Bastian erzählt hat. Und das hat sich Atreyu alles gemerkt. Also es ist nicht verloren gegangen, zwar für Bastian in dem Moment,
ja,
aber es wurde aufbewahrt.
So Backup wie das auch gemacht. Steht.
Genau.
Voll
bei
geil.
Bei Atreyu.
Mhm. Ich fand's richtig geil, weil Atreyu da einfach hinsteht und sagt, ich bin sein Freund und ich mach das für den. Es war richtig stark.
Genau. Und das Wasser ist sehr skeptisch und sagt, naja, was ist denn das für eine Rechtfertigung? Ich weiß nicht, ob ich euch das einfach durchgehen lasse und euch durchlasse.
Mhm.
Und da erzählt der Atreyu einfach weiter, dieses Mal hat Bastian freiwillig auch hin aufgegeben und abgelegt.
Ja.
Und das ist sozusagen der letzte Schlüssel dafür, dass dieses Wasser die Schlangen auffordert, die drei durchzulassen.
Mhm.
Denn das Wasser sagt, dieser Ort ist Aurin. Aurin ist sozusagen der Schlüssel zu diesem Ort.
Mhm.
Und den hat Bastian die ganze Zeit mitgetragen.
Ja.
Und der Schlüssel war, Aurin abzugeben, freiwillig.
Mhm. Und ja, eben nicht. damit zu sagen, ich bin fertig mit Wünschen und ich habe genug. Aber aus sich selber raus und nicht, dass Atreyu ihm es hätte wegnehmen dürfen.
Mhm.
Das muss ja aus ihm selber kommen, dieser Schritt.
Eben.
Deswegen, also Atreyu sagt doch, wir hatten beide recht und haben uns beide geirrt.
Genau. Und das, ja, fand ich einfach sehr schön, wie da Atreyu für Bastian eingesprungen ist und das auch aus seiner Sicht ehrlich, aber auch mutig und sehr einfühlsam erzählt.
Mhm. Dann sagt noch der Atreyu so nebenbei, also weil alle drei jetzt an diesem Ort auch sind, jeder von uns hat es einmal um den Hals getragen und da habe ich mich gefragt, ist das eine Bedingung, dass man herkommen kann irgendwie, dass man es mal getragen haben muss?
Dass man eintreten kann, glaube ich. Also bis dorthin kann, glaube ich, jeder kommen, aber dass man dann durch die Schlangen durchgehen kann.
Ja.
Also ich habe das schon als Bedingung interpretiert.
Ja.
Also das Tor ist offen, die schwarze Schlange, der Kopf erhebt sich mit dem Schwanz der weißen Schlange und bildet sozusagen ein Tor, wo sie durchgehen können.
Ja.
Aber die Bedingung ist, wenn man hindurchgeht, muss man alles von Phantasien bzw. von der kindlichen Kaiserin zurücklassen.
Ja, warum?
Und diese Erklärung fand ich relativ kompliziert, vielleicht kannst du sie schön zusammenfassen.
Verantwortung abgeben.
Ja.
Nee, aber ja, ich wollte es eigentlich erzählen.
Ja.
Genau, weil hier ihre Macht endet. Also sie kann nicht ins Innere des Glanzes, weil sie sich selbst nicht ablegen kann.
Ja.
Was heißt das jetzt?
Ja, genau.
Ach, das soll ich erzählen?
Ja.
Das weiß ich doch nicht.
Ja, ist das, also wiedergeben, wie es da drin steht, das kann ich auch.
So,
aber was bedeutet das?
Das klingt
also
sehr bedeutungsschwanger.
Ja, eben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da viel dahinter steckt.
Ja, also irgendwie ist die kindliche Kaiserin mit dem Glanz verbandelt. Also wer das Zeichen der kindlichen Kaiserin trägt, handelt in ihrem Auftrag und es ist so, als ob sie selbst anwesend sei.
Hier steht es ja auch nochmal, sie ist Aurin. Sie kann sich nie selber ablegen, um hineinzugehen.
Ja, auf jeden Fall kann sie wahrscheinlich nicht dort rein, weil das ist wie sich selber kitzeln vermutlich. Das geht auch nicht. Also sie kann sich selbst nicht betreten.
Oh. Aber warum gibt es dann diesen Ort? Ist das die Quelle des Lebens, also Quelle von der kindlichen Kaiserin, dass sie für immer lebt? Das ist in ihr drin sozusagen
ein
ihre
Jungbrunnen.
Quelle. Genau, und deswegen ist sie auch immer kindlich und jung.
Ist das ihr Herz oder ihre Blase?
Oh, oh nein. nein, die nächste Szene ist dann ganz schlimm, wenn man die vorstellt. Oh,
no, danke. Kacke, nee.
Nicht kacke. Nee, das ist Mensch, wir gehen jetzt weiter.
Ja, okay. Jetzt reicht's mal mit Kaspern.
Es wird ernst. Sie gehen nämlich durch das Tor. Und der Bastian muss alle Gaben abgeben, beziehungsweise alle Gaben fallen von Bastian ab.
Mhm.
Und ich finde dieses Wort Gaben ziemlich cool, weil es eben die Gaben, also Geschenke sind, die gemacht worden sind, aber auch Gaben im Sinne von
Begabungen.
Mhm.
Also Geschenke, die von der kindlichen Kaiserin an ihn über das Zeichen kamen. Zum Schluss ist er nackig.
Nackig steht er da vor dem Brunnen und dann hopst er rein in die Blase und badet und trinkt und trinkt und trinkt, bis er alle seine Erinnerungen wieder hat. Und er freut sich, wieder er zu sein. Und wenn er wieder die Entscheidung treffen könnte, jemand anders zu sein, würde er sich niemals wieder entscheiden, jemand anders zu sein, sondern möchte für immer er selber sein.
So geil, ey. Das war mein Lieblingssatz im ganzen Kapitel. So, darf ich nur mal den Satz vorlesen?
Du darfst den Satz noch lesen.
Okay. Also es steht exakt zitatmäßig drin, wenn er sich unter allen Möglichkeiten die eine hätte aussuchen dürfen, er hätte keine andere gewählt. Er ist so im Reinen mit sich, dass er sagt, genauso wie ich bin, so dick und klein und schüchtern und vielleicht nicht so optisch ansprechend, genauso will ich sein, weil er durch die Reise in Phantasien selber gelernt hat, sich zu akzeptieren, sogar sich selber zu lieben.
Ja, er hat gemerkt, die Sachen, die er eigentlich sonst immer sein wollte, sind gar nicht so geil, wie er sich immer vorgestellt hat.
Genau.
Das, was er schon hatte, ist genauso geil, man muss nur anders drauf schauen.
Ja.
Und direkt der Satz danach, denn jetzt wusste er, es gab in der Welt tausend und tausend Formen der Freude, aber im Grunde waren sie alle eine einzige, die Freude lieben zu können. Beides war ein und dasselbe. Beides was?
So. Na, sich lieben und andere lieben, oder?
Es gab tausend Formen der Freude. Im Grunde waren sie alle eine einzige, die Freude lieben zu können.
Beides
war ein. Ich sehe hier nicht beides. Ich sehe hier nur tausend Formen von Freude und lieben können. Aber ich sehe hier nicht
zwei verschiedene Sachen.
Zwei Sachen.
Mhm.
Auch wenn ich glaube, es geht hier vor allem um, es war ein und dasselbe, weil das so dieser Punkt ist von der unendlichen Kaiserin. Von der
kindlichen Kaiserin.
Bei ihr ja auch alles das Gleiche ist. Wo ich ja immer noch sage,
das Gute, das Böse, das Schöne und das Hässliche, das gilt alles gleich. Ja.
Und das Wichtige dabei ist, lieben zu können. Aber die Diskussion hatten wir auch schon. Was heißt denn lieben können? Was heißt denn Liebe? Definiere Liebe. Weil es gibt auch sehr schlechte Liebe und verletzende Liebe.
Ja.
Und ein und dasselbe von allem denken und das auch sagen, finde ich zum Beispiel, ist eine schwierige Liebe. Deswegen habe ich immer noch ein Problem mit dieser Aussage, aber das war.
Also ich finde die Definition, die hier bringen, damit kann ich mich selber sehr gut identifizieren. Also wie er jetzt auch zu sich selber steht, diese Zufriedenheit und diese Herzensfrohheit, was auch drin steht, diese Erkenntnis zu haben, ich will genau derjenige sein, der ich bin. Und auch all diese Fehler, die ich vielleicht da gemacht habe in der unendlichen Geschichte, die waren wichtig und gut, das zu erkennen, weil ich jetzt am Schluss zu dieser Erkenntnis gelangt bin, ich will lieb, das ist mein wahrer Wille, mein Herzenswunsch. Also erst wollte er ja geliebt werden, wie er war mit all seinen Fehlern, gerade wegen ihm. Und dann wollte er es selber können. Dann fragt der Jor ihn, wen? Und dann denkt er als sein Vater, aber es geht auch um sich selbst. Und das blickt er aber erst, nachdem er es getrunken hat. Dann kommt die Herzensfreude raus, dass er mit sich so zufrieden ist und froh, weil ich glaube, das war erst diese Diskrepanz völlig zu vergessen. Wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin? Dieser Mangel und dann das wiederzukriegen, das macht ihm das bewusst, wie essentiell wichtig das eigentlich für ihn ist.
Ja, aber Selbstliebe kann auch toxisch sein.
Ja.
Also deswegen, es geht zu einem gewissen Grad,
ja.
Man muss auch, wenn man sagt, ich mag mich jetzt so, wie ich bin, trotzdem sagen, ich kann mich trotzdem verbessern und ich arbeite dran.
Ja.
Und das sind so kleine Details, wo ich sage, ich fände es schwer, jetzt einfach so stehen zu lassen. Deswegen
meine erste Dosis Frage, halt.
Was ist Liebe? Definiere Liebe und definiere, inwiefern das drin ist. Und dann müsste man drüber reden, bevor ich sage, jo, finde ich gut.
Also ich sag mal so, wie in welcher Form er sich quasi davor nicht akzeptieren konnte. Die Dosis, die er dann jetzt dazu gekriegt hat, finde ich ganz gut.
Ja, also er entwickelt sich auf jeden Fall in eine gute Richtung.
Ja.
Gut, wir gehen erstmal weiter.
Genau, Herzensfrohheit gewinnt er dadurch, die auch dann später in seinem Leben noch anhält, wodurch er auch andere Menschen trösten kann. Mhm. Und trösten finde ich eigentlich auch schön, weil das klingt nach Dresden.
Warum willst du dann weg?
Stimmt, ja. Nein, aber jemanden trösten, das klingt nicht toxisch für mich. Das klingt nach lieb.
Kann man auch toxisch machen. Das ist die Frage, warum tröstet man und wie tröstet man ja?
Aber warum ist immer alles, also Gefahr, toxisch zu sein?
Das habe ich jetzt nur gesagt, um dir zu widersprechen.
Ach so, okay.
Prinzipiell würde ich sagen, trösten ist meistens gut. Aber da ist immer die Herzenshaltung auch wichtig für dich.
Mhm.
Ich bin jemand, ich hinterfrage vor allem mich selber, warum tue ich gerade das, was ich tue? Mache ich das aus selbstsüchtigen Gründen, egoistischen Gründen oder selbstlosen Gründen? Und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied,
ja,
wie es ankommt und auch wie es für einen selber dann
auswirkt. Will ich den Schlamuffen was Gutes tun oder will ich mir eigentlich nur mein Instagram-Profil aufboosten?
Zum Beispiel.
Stimmt, ja. Oder auch mit Jicha.
Ja, die Sache an sich ist gut, aber warum man es macht nicht, und das finde ich, macht schon auch
einen Unterschied. Ja.
Na ja, gut, aber das Thema hatten wir auch schon. Der Bastian ist glücklich und blubbert vor sich rum, nackisch vor den beiden und sagt, kommt mit rein, Leute.
Ist herrlich.
Aber A und F gehen nicht rein.
A und F.
Weil sie gesagt haben, dass sie schon mal da waren. Und zwar schlafend und haben den Ort fast nicht wiedererkannt, weil sie schlafend hin und schlafend wieder raus sind.
Mhm.
Wann waren sie da?
Kapitel 11, Folge 4.
What the fuck? Was passiert da?
Ach so, du weißt es. Okay, ja, ja, stimmt, das wurde nur so umrissen. Sie wurden an einen Ort gebracht, wo all ihre Wunden geheilt worden sind.
Ach so, das bevor
nach sie nach der großen Suche.
Vogel sind?
Nee, als sie mit der großen Suche fertig waren und bei der kindlichen Kaiserin waren und dann hat sie gesagt, ihr könnt euch jetzt ausruhen, könnt getrost schlafen und dann das kriegt ihr nur noch... Genau, Matrio wurde richtig müde und kam dann halt an einen Ort, wo es irgendwie gefunkelt hat oder so.
Ah, okay, gut.
Das war dann dort.
Mhm. Wieder was gelernt.
Und da haben, also waren sie halt an der Quelle und dann haben sie ja davon wahrscheinlich getrunken, um wieder zu Kräften zu kommen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder an die Dame Ayola zurückdenken, Kapitel 24, letzte Folge, die hat ja gesagt, nur die Wesen, die von der Quelle getrunken haben, können die dann lieben.
Deswegen waren die auch so selbstlos, wo die jetzt geholfen haben, dem Bastian, um da reinzukommen.
Ja, also lieben sie wahrscheinlich Bastian und haben halt quasi wie, ich stelle mir so vor, wie zwei Eltern eigentlich.
Oh,
ja, halt. Ja, eigentlich noch schlimmer, weil das eine ist halt ein
Drache. Bestiality.
Oh.
Okay, das schneiden wir raus.
Na, du hast die Verantwortung.
Ja.
Aber sie wollen sein Bestes so. Und irgendwie bockt er ja auch rum und die haben Konflikte und dann sticht er Atreo da ab.
Und trotzdem bleiben die an seiner Seite.
Ja. Eigentlich das so ein pubertierender Junge, der da gegen seine Eltern rebelliert.
Cool, ja. Jetzt ist es aber soweit, dass das Wasser sagt, so, und jetzt geht eure Wege. Ihr beiden geht zurück durch die schwarze Schlange und Bastian muss durch die weiße Schlange durch in seine Welt. Aber fragt dann noch einmal durch Fuchur, Bastian, hast du alle Geschichten zu Ende gebracht, die du hier angefangen hast? Und Bastian so, nee, keine einzige.
Mhm.
Dann sagt das Wasser, naja gut, dann kannst du nicht wieder zurück in deine Welt. Außer wenn jemand das übernehmen würde für dich.
Mhm.
Atreo, weil wir haben ja gerade gelernt, der liebt den Bastians Hofherr. Der sagt, jo, Alter, ich mach das für dich. Bastian ist ein bisschen überrascht und sagt, wie willst du denn das schaffen? Und dann sagt der Fuche, ja, mit Glück, das haben wir ja.
Ja, krass. Also das ist ja dann quasi, wo er zu Kaokraman gesagt hat, ich komme wieder, als er gegangen ist.
Ah, das ist dann eigentlich ein Step. Oder die können ja auch jemanden geschickt haben.
Wie meinst du?
Ne, um die Geschichte zu vollenden, muss ja jemand hingehen. Und man hört ja auch, dass irgendwann mal jemand wieder zu ihm gekommen ist.
Ja, aber ich dachte halt, das wäre dann Atreo. So.
Genau, aber, na gut, er könnte ja dann auch ihn tragen, ne?
Er muss auch ihn tragen, weil nur derjenige...
überleben würde, der, genau, aber deswegen, ich dachte gerade...
Schick jemand hin, der nicht zurückkommt.
Ja, eben, nee, das ist halt scheiße. Er hat nur gesagt, ich komme jemand vorbei. Es hat ja nicht gesagt, dass er dann auch überleben muss.
Ja.
Ne? Dann wäre die Geschichte auch zu Ende. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ah.
Oh Mann.
Wer weiß.
Und Sikander hat er ja auch vergraben.
Ja.
Und da gab es auch den Satz, irgendwann wird jemand kommen und es ausgraben. Aber das...
ist eine andere Geschichte und wird ein anderes Mal erzählt.
Ja.
Mhm.
Aber da habe ich auch die Vermutung, dass das Atreo ist, der dann sie kann da heben darf und seine Geschichte irgendwie zu Ende bringt.
Kriegt er die ganzen Gadgets von Bastian.
Mhm.
Und das ist dann das Ende. Atreo und Fuchur gehen ihre Wege durch die schwarze Schlange. Wenn sie weg sind, erhebt sich die weiße Schlange und Bastian kann da durch das Tor gehen in die Dunkelheit. Und er wirft sich in diese Dunkelheit. Vater, Ich bin Bastian Balthasar Buchs. Er muss sich nämlich erstmal vorstellen.
Ja.
Also ich glaube, er sagt das anders, aber...
Nee, das stimmt schon. Also er hat gesagt, er will da vom seinem Vater vom Wasser des Lebens mitbringen.
Ja, das ist so ein Ding, das habe ich auch komplett übersprungen. Das kannst du immer wieder einfließen lassen.
Okay. Ja, habe ich jetzt gemacht. Also er schöpft mit beiden Händen und wirft sich dann in diese Dunkelheit hinein und dann sitzt er...
wieder auf dem Speicher oben im Schulgebäude.
Ja.
Und die Schriftart ändert sich wieder, beziehungsweise ja, die Schriftfarbe ändert sich wieder.
Oh ja.
Ist wieder rot-braun. Wir sind nämlich jetzt wieder in unserer Welt. Und der Bastian fragt sich, wie viel Zeit ist wohl vergangen? Und dann erzählt er kurz die Geschichte, wo ein Mann eine Stunde in einer Zauberhöhle war. Und als er wieder rauskam, waren alle anderen tot, beziehungsweise nur noch einer war lebendig.
Mhm.
Aber ganz alt. Und das ist genau das Gegenteil zu Narnia, wo die reingehen und ein ganzes Leben leben und dann kommen sie raus und es sind nur ein paar Minuten vergangen.
Mhm.
Aber das Konzept gefällt anscheinend Geschichtenschreiber.
Ja.
Aber er packt jetzt seine Sachen und macht sich auf den Weg, um zu seinem Vater zu kommen.
Ja.
Und freut sich, aber fragt sich dann auch, wie viel Zeit ist vergangen? Erkenne ich überhaupt noch die Schüler jetzt auf dem Gang? Aber er kennt keinen einzigen. Es gibt nämlich keinen einzigen. Schule ist quasi ausgestorben, obwohl es 9 Uhr morgens ist und da ist keiner auf dem Gang und er fragt sich, was ist denn hier los? Gibt es gar keine Menschen mehr? Dann guckt er raus auf die Straße und da gibt es zum Glück noch Menschen.
Ja, bevor er geht, packt er noch seine Sachen ein und sucht noch nach dem Buch und findet es nicht.
Ach, stimmt, ja. Ich habe gar nicht mehr nachgelesen, was ich geschrieben habe, sondern nur erzählt, ja.
Ja, ist ja gut. Aber also es war jetzt noch wichtig. Ja, also er packt halt irgendwie sein Zeug und sucht nach dem Buch und es ist irgendwie weg. Scheiße. Und dann sagt er, naja, okay, was soll ich machen? Ich will es ihm eigentlich zurückbringen, dem Herrn Koriander. Genau. Aber
jetzt muss ich es beichten.
Ja, ich kann es nicht ändern, sagt er. Was daraus geworden ist, ist es halt einfach weg. Mhm. Und er macht sich aber eigentlich gar keinen Stress. Früher wäre er da mega Angst gehabt und jetzt halt, ja, muss ich halt sagen, so. Also voll, er nimmt da jetzt irgendwie voll die Verantwortung dafür so und ist da irgendwie, wirkt viel erwachsener.
Mhm. Genau. Aber es war dann, ja auch eine sehr lange Zeit. Es sind ja Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre ins Land gegangen.
Ja.
Kann man sich schon verändern.
Stimmt. Hat er auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Er klettert jetzt, weil er sonst nicht aus den Türen rauskommt, vorne, die alle verschlossen sind, klettert er aus dem ersten Stock über ein Baugerüst runter.
Mhm.
Und hat auch zwischendurch so ein bisschen Angst, weil schon sehr hoch. Mach's tot! Ist tot?
Nee. Bastian stirbt.
Hast du die jetzt gerade Bastian genannt?
Nein, weil du irgendwie gesagt hast, Bastian klettert auf dem Gerüst. Mach's tot!
Genau, Bastian, los, runterfallen.
Batsch. Das wär's richtig, kurz vor Schluss einfach.
Aha. Ups, so ein großer Aufbau und dann für nichts.
Mhm.
Er denkt zwischendurch daran, dass er ja in Perilin diese riesigen Bäume und Büsche hochgeklettert ist.
Ja.
Und dann kann er ja nicht von so einem kleinen Gerüst Angst haben und das gibt ihm wieder Mut und er klettert runter.
So die Gewissheit, er hat's ja schon mal geschafft.
Ja.
Obwohl er nicht mehr die körperlichen Fähigkeiten hat, aber irgendwie, dass er schon mal geschafft hat, hilft ihm.
Ja, aber währenddessen verschüttet er leider das Wasser des Lebens, was er mitgebracht hat.
Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo explizit steht. Er wollte jetzt zu seinem Vater, auch wenn er das Wasser des Lebens verschüttet hatte. Der hat es einfach wahrscheinlich schon, als er dann irgendwie auf den Matten da sitzt, weil der hat es ja nur mit beiden Händen geschöpft und dann sucht er nach seinen Sachen und dann kann er ja das gar nicht da drin gehabt haben mehr.
Ich wusste auch gar nicht, wo er das geschöpft hat. Hat er das explizit in seinen Händen geschöpft?
Ja, rasch schöpfte er mit beiden Händen vom Wasser des Lebens und rannte auf dieses Tor zu. Ist ja auch Quatsch, ich will mit zwei Händen da durch die Stadt laufen.
Ja, vor allem, wenn er vorher seinen Mantel und sein Buch und was weiß ich was alles...
Ja, ist ja auch nackt, also...
Stimmt.
Hat er seine Klamotten jetzt wieder an?
Er zog seine Schuhe und seinen Mantel an.
Ja, freihändig geht es schlecht. Herr Ende hat einfach verschwiegen, wie er das Wasser verschüttet hat. Dieses Detail wäre entscheidend wichtig gewesen. Jetzt ist unser Podcast sinnlos.
Ja, so ist das. Weiter geht's.
Er hat's verschüttet und jetzt geht er auf ein Gerüst runter und will zu seinem Papa.
Vater. Und kurz bevor er da ankommt, fragt er sich nämlich, ist der Vater überhaupt noch zu Hause? Gibt es den überhaupt noch, weil er so lange weg war? Und er kommt dann aber zu dieser Wohnung und sein Vater hat ihn schon aus dem Fenster kommen sehen und geht ihm entgegen. Die fallen sich in die Arme und knuddeln sich ganz fest.
Verlorener Sohn kehrt zurück.
Ja, stimmt. Und dann gibt's erstmal lecker Frühstück mit Brötchen, mit ganz viel Butter und Honig.
Mhm.
Und der Bastian fragt, wie lange war er denn eigentlich weg? Und der Vater ist ein bisschen verwirrt und sagt, naja, nur die Nacht. Aber ich habe mir den ganzen Tag Sorgen gemacht, als du nicht nach Hause kamst, sondern die ganze Nacht nach dir gesucht und die Polizei alarmiert. Aber jetzt bist du ja wieder da. Und mein erster Gedanke war, ha, man könnte es jetzt einfach so interpretieren, dass das alles geträumt war. Und am Anfang diese zwischen den Welten war, zwischen der Traumwelt und der echten Welt, er träumt sich durch das Buch in diese Welt rein. Mhm. Und das ist,
ich finde, es war ja auch dunkel, als er in die unendliche Geschichte eingetaucht ist. Mhm. Aber warum ist das Buch dann weg?
Da ist nachts jemand hochgekommen und hat es geklaut.
Wahrscheinlich.
Wer weiß, aber ja, also in dieser Geschichte wird so getan, als ob es nicht geträumt wird. Deswegen gehen wir mal damit mit, dass es nicht geträumt ist.
Ich will nicht, dass es geträumt ist.
Gut. Der Bastian erzählt jetzt auf jeden Fall, erstmal auf jeden Fall, dem Vater die ganze Geschichte. Und das braucht den ganzen Tag, aber der Papa hört aufmerksam zu. Mhm. So wie er das irgendwie bis jetzt schon lange nicht mehr gemacht hat oder noch nie gemacht hat.
Ja, noch nie, ja.
Und hat zum Schluss sogar Tränen in den Augen. Und dann umarmen sie sich wieder.
Ja, weil er erzählt ihm vom Wasser des Lebens, das er ihm mitbringen wollte. Und dann hat er es aber verschüttet.
Ja.
Und dann ist es halt dunkel und er macht das Licht an und dann sieht er, dass sein Vater halt Tränen in den Augen hat. Mhm. Und dann versteht er...
Das war eigentlich nur eine ganze Quest für den Vater, um ihm zu helfen.
Ja, also er hat ihm im übertragenen Sinne das schon gebracht.
Ja, deswegen wurde auch zum Schluss gesagt, naja, der Bastian kann das Wasser schon mitnehmen, aber vielleicht war es eben nicht so gemeint im Sinne von...
Physisch.
Physisch das Wasser, sondern im übertragenen Sinne, dass er das jetzt in sich trägt, weil er es auch getrunken hat und es dadurch weitergeben kann.
Ja, auch dadurch, dass er halt weg war, ist seinem Vater auch klar geworden, wie wichtig eigentlich ihm sein Sohn ist. Und dann hat er ja die ganze Nacht, ganzen Tag nach ihm gesucht und Polizei angerufen. Und dass er jetzt wieder da ist, also ist Bastian, der neue Bastian, der zurückgekehrte Bastian, ist jetzt für ihn das Wasser des Lebens quasi.
Ja.
Und wieder den Sinn des Lebens verstanden.
Und die umarmen sich wieder und Bastian hat seinen Vater noch nie so glücklich gesehen oder schon lange nicht mehr so glücklich gesehen.
Ja.
Und das ist dann Ende des Tages. Am nächsten Morgen hat's wieder geschneit, es ist kalt draußen.
Hm.
Aber der Vater sagt, hey Bastian, du brauchst heute nicht in die Schule und ich nehme mir frei, ich arbeite heute nicht und wir unternehmen heute was zusammen. Und erzählt, gestern war erster Advent, deswegen war keiner in der Schule, weil Bastian sich kurz wundert.
Mhm.
Aber der erste Advent ist an einem Sonntag.
Mhm.
Sprich, der Tag vorher ist ein Samstag,
ja.
Sprich, er war am Samstag in der Schule?
Ja, glaub schon, muss so sein, ja. Naja, also der Herr Ende ist, glaube ich, aus...
Anderer Jahrgang, ja.
Erstens anderer Jahrgang und zweitens Bayern.
Die Bayern haben samstags Schule?
Also könnte ich mir halt vorstellen.
Editing, Jana.
Ja, ich das wäre mal interessant rauszufinden.
Hallo, jo, ich habe recherchiert. Und zwar geht's gar nicht so sehr darum, wo diese Geschichte spielt, sprich Bayern wahrscheinlich, sondern eher in der Zeit, wo Michael Ende das geschrieben hat. Und das ist noch in den, oder wann er zur Schule gegangen ist, 1935 um den Dreh. Das heißt, um die Zeit gab es definitiv samstags noch jede Woche Schule. Und zwar war das bis zu den 70er Jahren, wo es dann sukzessive abnahm, mal ein Samstag frei war. Teilweise war es aber auch noch zum Beispiel in NRW bis zu den 80er Jahren, dass jeder Samstag Schule war. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, ist es immer noch nicht verpflichtend. Das heißt, es gibt noch Schulen wie die Benediktinerabtei Metten, die noch an der 6-Tage-Woche festhält. Sprich, ja, wahrscheinlich hatten die am Samstag Schule dort in dieser Geschichte und ich war einfach nur verwirrt. Jetzt zurück zu den Aufnahmen und den Plänen von Vater und Sohn an diesem freien Montag.
Und die schmieden dann so ein paar Pläne, was sie alles machen können.
Oh ja.
Aber Bastian sagt, ich muss erstmal was erledigen. Ich muss nämlich zu diesem Herrn Koriander gehen und mich entschuldigen bei ihm.
Für das Buch, ja.
Dass das Buch halt jetzt weg ist.
Mhm.
Also erstmal, dass er es geklaut hat und dass es jetzt weg ist. Und der Vater will es ihm abnehmen und sagt, hey, soll ich das für dich machen? Da habe ich mich kurz gefragt, ist der Bastian ein Stück weit so geworden, weil die Eltern ihm immer solche schwierigen Sachen abgenommen haben? Oder weiß der Vater, dass es dem Bastian schwerfällt und wollte ihm einen Gefallen tun?
Vielleicht beides so ein bisschen. Ich glaube, das zweite mehr. Weil als er nämlich dann sagt, nein, ich will das selbst machen, ich will sogar, ist der Vater überrascht. Also weil er halt gewohnt ist, dass er sich halt eher fürchtet so. Und das lässt er dann auch so stehen, weil ich glaube, so ein Helikopterfahrer, der wird sagen, nein, das mache ich.
Ich meine, klar, wenn das Kind ganz explizit sagt, nein, ich möchte das machen, denke ich, ist gut. Aber prinzipiell denke ich schon, das einfach dem Kind abzunehmen, fände ich nie in Ordnung. Ich würde dann immer mit dem Kind hingehen, das Kind in sich entschuldigen lassen, aber es auch in Schutz nehmen.
Ja, als Rückendeckung. Ja. Dass es nicht alleine geht.
Genau.
Ja.
Als ich Kaugummi geklaut hatte, musste ich auch zurückgehen, das zurückgeben und mich entschuldigen. Aber meine Eltern waren da und haben sozusagen das alles geführt.
Wie Kaugummi
geklaut? Ich habe geklaut.
Geklaut, ach so. Entschuldigen Sie, dass ich Kaugummi gekaut habe. Ich habe geschmatzt.
Ja.
So.
Jo, die beiden gehen auch los und Bastian geht rein. Und er erwartet, dass Herr Koriander dann loswettert. Aber das tut er nicht. Der sitzt da und zündet seine Pfeife an und fragt dann irgendwann, was willst du wieder hier? Und dann beichtet der Bastian, was er getan hat.
Mhm.
Aber der Koriander sagt, schon, nee, dieses Buch kenne ich nicht, das hat mir nie gehört, erzähl mal, was ist denn das?
Ja, vor allem, weil er erst eigentlich vorgestern drin gelesen hat. So. Ja.
Und da fängt der Bastian schon wieder an, die Geschichte zu erzählen. Die ist ein bisschen kürzer, nur 2 Stunden. Aber 2 Stunden finde ich auch schon ganz schön lang.
Ja.
Könntest du jetzt die unendliche Geschichte in 2 Stunden wiedergeben?
Wird schwierig.
Ich würde wahrscheinlich die Hälfte vergessen.
Aber halt, weil es dann wieder fing, alles wieder von vorne an. Also als der Alte vom Wandernden Berge das immer wieder von vorne neu erzählt, muss Bastian jetzt immer wieder die Geschichte erzählen. Ja, und dann ist ein ganz interessanter Austausch eigentlich, den die dann haben, weil der Koriander ihm nämlich das glaubt, was er erzählt.
Jeder vernünftige Mensch würde das tun.
Ja, also das Buch gehört ihm erstmal nicht, sagt der Herr Koriander, weil er glaubt, dass es ihm niemand gehört. Und es gehört vermutlich selbst nach Phantasien und ist dann quasi so ein Portal in diese Welt. Dann sagt er noch, jede wirkliche Geschichte ist eine unendliche Geschichte. Heißt, es ist nicht das einzige Buch, was so zaubermäßig wirkt.
Wie würdest du das interpretieren?
Ja, also zum Beispiel bei mir, ich war jetzt nicht selber persönlich so krass in Phantasien wie der Bastian, aber also ich finde die Geschichte sehr schön. Also mir bedeutet sie viel. Jemand anderem vielleicht jetzt nicht. Der findet dann andere Geschichten gut. Also für jeden ist es dann anders.
Ja, das sagt ja auch, manche Leute kommen rein, manche kommen wieder raus und manche können rein und kommen wieder raus. Und das ist das, was Bastian geschafft hat.
Ja, die machen beide Welten gesund.
Und deswegen denke ich, Leute ohne Fantasie, die können Geschichten lesen und lesen sie einfach nur.
Mhm.
Und Leute mit Fantasie können sich voll reinversetzen und verschwinden sozusagen in der Geschichte, in der Welt.
Ja.
Und so habe ich das so ein Stück weit aufgefasst, dass man in jede Fantasiewelt auch eintauchen kann, auch wenn man nicht ein Kind ist, auch wenn man nicht wortwörtlich in Fantasien landet.
Mhm. Und dann gibt's die reintauchen voll und dann aber auch wieder auftauchen und was aus der Geschichte für ihr eigenes Leben mitnehmen. Und dann machen beide Welten gesund. Heißt jetzt hier, okay, Bastian hat Selbstfindung gehabt und kann jetzt Menschen wirklich lieben und sich selbst. Und die andere Welt wurde gelebt und ist reich gestaltet geworden durch ihn.
Ja. Zum Schluss sagt der Koriander, ey Junge, komm mal öfters vorbei, können wir uns gut unterhalten. Es gibt nicht so viele, mit denen man sich über solche Sachen unterhalten kann. 180 Grad Wende von dem Anfang, wo die aufeinander getroffen sind. Der Koriander wirklich nicht sympathisch war.
Kann Kinder nicht leiden und so.
Genau. Ich glaube, was wir übersprungen haben, ist, dass der Koriander nämlich selbst mal in Phantasien war.
Stimmt. Ja.
Wieso denke ich immer, dass der Koriander ein Buchhändler ist und nicht ein Antiquar?
Er hat halt viele Bücher und hat selber in dem Buch gelesen, aber es steht halt außen drauf Antiquariat. Ja. Aber von was anderem als von Büchern ist eigentlich nicht die Rede.
Vielleicht ist es antike Bücher, antiquierte Bücher.
Aber er ist tatsächlich ein alter Phantasienreisender. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass er schon in Phantasien war, aber er hätte es vielleicht auch nicht Phantasien genannt, sondern er hätte es vielleicht Mittelerde genannt.
Genau, einfach eine andere Geschichte.
Genau.
Also, die kindliche Kaiserin war nicht die kindliche Kaiserin, sondern Sauron.
Genau. Genau, und dann sagt er noch als Trick, weil Bastian halt sagt, würde schon mal gerne wieder nach Phantasien und so, und das geht ja nicht, man kann Mondenkind ja nicht mehr ein zweites Mal sehen.
Mhm.
Und dann sagt er, ja doch, wenn du ihr einen neuen Namen geben kannst, dann heißt sie halt nicht mehr Mondenkind, aber dann wirst du sie wiedersehen. Dann ist es jedes Mal das erste und das einzige Mal. Und jedes Mal ist es dann anders.
Ja, so wie jede Geschichte, in die du eintauchst, einzigartig ist.
Ja.
Und damit hören wir nämlich auf.
Ja,
Ja, der Koriander sagt noch, wenn mich nicht alles irrt, dann wirst du noch vielen Leuten das Wasser des Lebens bringen und den Weg nach Phantasien zeigen. Und Koriander irrte sich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Mein Lieblingssatz aus diesem ganzen Buch.
Ja, das merken wir uns mal für später. Das ist der zweite Lieblingssatz. Ja, habe ich heute kein einziges Mal gesagt.
Das stimmt, aber jetzt gibt's auch nicht mehr so viel später. Jetzt weiß ich ja alles. Ja,
und das war's.
Das war's von dem Buch.
Dies ist das Ende der unendlichen Geschichte.
Tschüss. Nee, weil du jetzt gerade angesprochen hast, dass du immer wieder gesagt hast, das merken wir uns für später, würde ich vorschlagen, weil wir jetzt noch zwei Folgen machen, wir machen noch eine Folge mit dem Film oder Filmen, dass wir uns angucken, uns drüber unterhalten und dann machen wir noch eine Abschlussfolge, eine relativ kurze, mal gucken, wie lange wir brauchen, wo wir uns nochmal drüber unterhalten, wie wir es fanden. Und du kannst alles auflösen, wo du gesagt hast, das merken wir uns für später.
Habe ich doch jetzt.
Ja, aber du hast nie gesagt,
das ja, stimmt, ist das, wo Zusammenhang, ich gesagt ja. habe. Ja.
Und dass du vielleicht nochmal irgendwie so grob erzählst, was schon ganz früh angedeutet worden ist, was ich vielleicht nicht mitgekriegt habe, damals.
Das
du sagst nochmal, das wurde schon da angedeutet und so weiter.
Ja. Alright. Genau. Es war mir ein inneres Eisessen. Und ein äußeres.
Ja, erst äußeres und dann wurde es innerlich.
Genau.
Leute, erzählt uns, warum wir Vita-Cola getrunken haben.
Oh, ja.
Übrigens keine Schleichwerbung. Und Eis gegessen haben. Und da sagen wir nicht die Marke dazu. Wir sagen nur noch die Marke von den Rumkirschen. Die sind nämlich Eigenmarke. Ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, außer...
Bis nächste Folge. Wir sind sehr gespannt, wie wir den Film finden werden. Und wie wir...
Wahrscheinlich übers Internet, aber...
Genau. Und wie wir ihn auswerten, bewerten oder empfinden oder genießen oder verhasst darüber diskutieren in der nächsten Folge. Also seid bereit, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Oh Gott, kommt der Boomer schon wieder? Ich weiß
nicht. Nein, der kommt noch nicht. Okay. Weil ihr könnt uns noch auch sagen, was ihr zu dem Buch fandet.
Ja!
Und eure Gedanken dazu und was ihr gut findet und was ihr schlecht findet und vielleicht auch Fragen für unsere Abschlussrunde und schon mal schicken, damit wir vielleicht auch auf Sachen eingehen können, die ihr noch an Fragen habt oder Kommentare, die ihr zu dem Buch habt, die ihr unbedingt loswerden wolltet. Oder auch schon zum Film, könnt ihr uns auch gerne schicken an buchboomerang@kontakt.
Andersrum.
Buchboomerang. Punkt.
Nein, kontakt@buchboomerang.de.
Nochmal bitte.
kontakt@buchboomerang.de
oder über Instagram Buchboomerang. Wir freuen uns auf eure Anregungen und
freudigen
Nachrichten.
Gesichter, wenn ihr das anhört.
Genau. Schickt uns ein Bild von euren freudigen Gesichtern. Ach, ich weiß jetzt wieder, was ich am Anfang sagen wollte.
Oh ja, sag's am Ende.
Ja, ich sag's jetzt. Und zwar, die lieben, schönen Bilder, die wir uns immer aus Simons Buch angeguckt haben, von Sebastian Meschenmoser.
Moser. Das ist ein guter Abschluss.
Nein, eben nicht.
Doch.
Nein, weil wenn er das hört, dann ist es nicht ein cooler Abschluss. Von Sebastian Meschenmoser. Wir haben die ja auch fleißig auf Instagram geteilt, damit ihr auch alle dran teilhaben könnt an diesen schönen Bildern, was wir immer so in den Folgen besprechen.
Mhm.
Und dieser Herr Meschenmoser hat uns jetzt geschrieben, beziehungsweise unsere Bilder oder seine Bilder kommentiert. Und wir waren etwas perplex, weil wir irgendwie nicht damit gerechnet haben.
Dass er darauf aufmerksam wird. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir die Bilder zeigen dürfen.
Ja, er hat uns jetzt offiziell das erlaubt und wir sind sehr froh, dass er
das auch gut findet. Dass wir keine Klage am Hals haben.
Das auch. Obwohl ich erstmal Angst hatte, ob wir irgendwas Blödes geschrieben haben zu seinen Bildern oder irgendeinen blöden Kommentar gemacht haben. Ich habe verzweifelt erstmal alle Bilder durchgeguckt und meine Kommentare oder unsere Kommentare dazu. Aber ist alles gut.
Der kann ja gut malen. Es ist einfach nur... Die einzige Kritik so, dass es einem die eigene Vorstellung ein bisschen kaputt machen kann.
Gut, das ist die allgemeine Kritik an Bildern oder bewegten Bildern. Und dass man einfach eine andere Vorstellung hat manchmal. Wenn wir sagen, das haben wir uns nicht so vorgestellt oder es sieht ganz anders aus, dann ist es einfach nur, dass wir ein anderes Bild hatten und nicht, dass das Bild falsch ist. Jetzt können wir abschließen. Jetzt,
die Tür.
Simon. Jetzt.
Oh,
Simon, hinter dir.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schalt das nächste Mal ein. Tschüss.